Theologie für den Alltag. Packend, bibeltreu und leicht verständlich. Saatgut, der Podcast des Lutherischen Theologischen Seminars.
Ruhe finden in mir selbst. Mit dem Untertitel, was mich an esoterischen Methoden stört. Dieser Untertitel ist schon etwas sehr persönlich formuliert, was mich an esoterischen Methoden stört. Deswegen möchte ich dieses Thema auch mal ganz persönlich einleiten und ausdrücklich sagen, einer meiner größten Wünsche für mich selbst ist es, Ruhe zu haben. Dabei hat Ruhe für mich nichts damit zu tun, dass ich mich vor der Arbeit drücken will, dass ich also nichts tun will. Das nicht, meine Arbeit mache ich gerne. Aber was mich stört oder was überhaupt nicht geht, das ist Stress und Ärger. Dinge, die mich aufregen, die schlagen mir ganz schnell aufs Gemüt und wenn es drauf ankommt, aufs Gedärm. Ich merke sofort, dass es mir nicht gut geht und meine unmittelbare Umwelt merkt das dann auch. Also wie gut wäre es, wenn ich mich selbst so im Griff hätte, dass mir Stress und Ärger nichts anhaben und ich einfach all die Dinge von mir fernhalten könnte, die mir die Ruhe nehmen. Mehr Ausgeglichenheit würde mir wahrscheinlich gut tun. Ruhe finden, um die inneren Drehzahlen wieder zu senken, Ruhe zum Nachdenken, zum Verarbeiten all der Dinge, die mich aufwühlen. Das ist mein Motto. Wie sehr sich Menschen heute nach Ruhe sehnen, das wird auch an den verschiedenen Angeboten deutlich, die darauf zielen, uns Ruhe zu verschaffen. Aber da kommen wir dann nochmal hin. Ich darf erst umblättern, wenn es soweit ist. Gut. Nüchtern betrachtet könnten wir feststellen, mit dem Wunsch, Ruhe zu haben, da bin ich sicher nicht allein. Die Sehnsucht nach innerer Ruhe, die ist weit verbreitet. Und das hat sicher auch seine Ursachen. Wir leben heute in einer hochtechnisierten Welt. Uns stehen eine Menge Hilfsmittel zur Verfügung, durch die wir uns das Leben leichter machen können. Niemals war es so einfach, miteinander zu kommunizieren, wie das heute möglich ist. Wir können heute hier in diesem Kirchsaal sein und wissen, dass da draußen an dem Bildschirm noch viele andere sind und freuen uns über diese Gemeinschaft, die wir haben können. Wir haben Telefone, wir haben Handys, wir haben Computer, das Internet, wir sind jederzeit erreichbar. All diese Dinge vernetzen uns mit der ganzen Welt. Informationen aus dem privaten Umfeld stürmen ebenso schnell auf uns ein wie die News, die es aus aller Welt gibt, die Nachrichten. All diese Informationen, die da kommen, die müssen aber auch verarbeitet werden. Und das tut unser Gehirn letztlich pausenlos. Dazu kommt die Geschwindigkeit, mit der wir unterwegs sind. Wir können heute innerhalb eines Tages hunderte von Kilometern zurücklegen. Wenn ich heute hierher gekommen bin, dann waren das jetzt schon 200 Kilometer, die ich hinter mir habe. Dann kommen nochmal 200 Kilometer, die vor mir liegen. Also sind das 400 Kilometer, die ich heute Nachmittag und heute Abend mal schnell runtergerissen habe. Wir können heute ins Flugzeug steigen, ins Auto, in die Eisenbahn und können unzählige Termine absolvieren. Nüchtern betrachtet muss man feststellen, dass die vielen kleinen Helfer, die wir Menschen uns geschaffen haben, uns ganz gewiss vieles leichter gemacht haben. Aber eines haben sie uns ganz gewiss nicht gebracht, Ruhe. Das war in vergangenen Tagen anders. Die Menschen mussten ohne Maschinen ganz gewiss schwer arbeiten. Und ich will damit nicht sagen, dass wir uns das zurückwünschen müssen, was die Menschen damals an harter, schwerer, körperlicher Arbeit tun mussten, weil ihnen etwa Maschinen gefehlt haben. Aber ihr Leben kannte gewiss noch eine größere Ruhe, weil die Welt, in der sie lebten, nicht so laut war wie heute. Können wir uns noch ein Leben ohne Radio, ohne Fernseher, ohne Telefon und ohne Internet vorstellen? Im Sommer ist bei mir mal 2 Wochen das Internet ausgefallen zu Hause und das Telefon auch. Das war schon eine besondere Zeit. Ruhig. Können wir uns eine Zeit vorstellen, eine Welt, in der das schnellste Verkehrsmittel, das es gab, das Pferd war. Ein Beispiel, wenn Martin Luther von Erfurt nach Wittenberg unterwegs war, dann musste er laufen oder er konnte vielleicht auf einem Pferdefuhrwerk mitfahren. Eine solche Strecke, die reist man heute schnell mal runter. Das war aber damals ein langer Weg, der viel Zeit brachte. In dieser Zeit konnte ein Mann wie Martin Luther seinen Gedanken nachhängen und wahrscheinlich sind viele der Gedanken, die er dann auf dem Weg so bewegte, später auch in seinen Schriften wiederzufinden. Ich steige heute ins Auto und fahre in wenigen Stunden nach Dresden oder in meiner Gemeindearbeit nach Hessen, nach Steden, 300 Kilometer, das sind keine 3 Stunden. Und in diesen nicht einmal 3 Stunden läuft nebenher noch das Radio und ich muss mich auf den Verkehr konzentrieren. Für tiefgreifende Gedanken ist da kaum Zeit. Und diese Unterschiede zwischen der Arbeits- und Lebenswelt damals und heute, die gibt es eben nicht nur bei den Theologen, sondern die findet sich auch bei Bauern, bei Handwerkern, bei allen möglichen Berufen. Wir leben in einer vollkommen anderen Welt. Ich möchte ganz gewiss nicht die Zeit ohne Elektrizität verklären. Es war eine harte Zeit und die hatte auch ihre Herausforderungen ganz bestimmt. Aber sie war für den Einzelnen wohl doch noch eine ruhigere Zeit. Eine Zeit, in der man auch Muße fand, seinen Gedanken nachzugehen. Eine Zeit, in der es Ruhepunkte gab, wahrscheinlich mehr als heute. Und wie sehr sich Menschen heute nach Ruhe sehnen, das wird auch an den verschiedenen Angeboten deutlich, die darauf abzielen, uns Ruhe zu verschaffen. Hier allerdings lohnt sich nur ein kritischer Blick, denn vieles von dem, was uns da geboten wird, ist nicht frei von religiösen oder weltanschaulichen Tendenzen. Da stoßen wir zum Beispiel auf Vorstellungen von Menschen, die wir als Christen nicht einfach widerspruchslos hinnehmen dürfen. Und um eine solch kritische Betrachtung soll es hier gehen. Im Untertitel ging es um die esoterischen Methoden. Da ist eine Begriffserklärung nötig. Die Frage nämlich, was sind esoterische Methoden? Was ist Esoterik? Ich frage jetzt einfach mal in den Raum, was ist denn Esoterik? Wie würdet ihr das erklären? Na gut, dann erkläre ich es euch. Esoterik ist ein Begriff, der sich heute in aller Munde findet, aber über dessen Bedeutung die wenigstens etwas wissen. Esoterik ist eigentlich ein Sammelbegriff. Er stammt ursprünglich aus der griechischen Sprache, eso, innen, und bezeichnet eine Lehre, die nur einem inneren Personenkreis zugänglich war. Als eigenständiger Begriff ist die Esoterik relativ jung. Das ist ein Begriff, der erst im 19. Jahrhundert aufgekommen ist. Und sein Gebrauch ist sehr verschieden. Er reicht von der Beschreibung okkulter Lehren, vom Kartenlegen und Wahrsagerei bis hin zur Erkenntnislehre östlicher Religionen wie dem Buddhismus oder dem Hinduismus. Wenn es um das Erlangen einer inneren Ruhe und Ausgeglichenheit geht, mittels esoterischer Methoden, ist die Esoterik vor allem in dem letzten, in diesem Yin und Yang, zu finden. Und dort spielen vor allem die östlichen Religionen des Buddhismus und des Hinduismus eine Rolle. Und deswegen wollen wir uns kurz anschauen, um was es dabei geht. Kurz zur Erinnerung, was Buddhismus und Hinduismus sind und welche Bedeutung sie für unser Thema haben. Der Buddhismus. Es würde unseren zeitlichen Rahmen heute sprengen, wenn wir uns ausführlich mit der Darstellung dieser Glaubenslehre befassen wollten. Das ist nochmal ein extra Thema für sich. Es soll nur ein kurzer Einblick gegeben werden, weil es für unser Thema relevant ist. Der Buddhismus ist eine sehr alte Religion, die auf das 5. Jahrhundert vor Christus zurückgeht. Und eigentlich ist der Buddhismus eine Reformbewegung, die aus dem Hinduismus hervorgegangen ist. Sein Begründer hieß mit bürgerlichem Namen Siddhartha Gautama und Buddha ist ein Ehrentitel und bedeutet so viel wie der Erleuchtete oder auch der Erweckte. Buddha habe erkannt, dass die Welt ein Kreislauf voller Leid ist und all dieses Leid habe seine Ursache im Begehren und könnte überwunden werden, indem man nämlich das Begehren vollkommen ablegt. Und wer diese Stufe der Erkenntnis und des Gleichmutes erreicht hat, der gelangt dann ins Nirvana, das heißt in die Harmonie mit der ewigen Weltseele. Er durchbricht den ewigen Kreislauf des Leidens und Begehrens, des Geborenwerdens und Sterbens. Bis zu dieser höchsten Stufe der Erkenntnis wird das Leben immer wieder von Neuem geboren, das ist die Reinkarnation, und wird dem Kreislauf des Leidens unterworfen. Um zur Erlösung des Nirvana zu gelangen, gab Buddha den Rat, den achtfachen Pfad zur Aufhebung des Leidens zu beschreiten. Und dieser Pfad besteht in der rechten Sicht der Welt, also in Erkenntnis, in rechter Entscheidung, dem Entschluss, in rechtem Reden, rechter Tat, rechtem Leben, rechtem Streben, rechten Gedanken, da steckt die Meditation drin, und dem rechten sich versenken. Die Lehre des Buddhismus ist letztlich ganz auf den einzelnen Menschen ausgerichtet. Streng genommen ist der Buddhismus auch eine Religion ohne Gott. Ja, also selbst Buddha ist kein Gott, sondern ist als der Erleuchtete. Es geht darum, ob ich selbst Erlösung finde oder nicht. In der Praxis widmet ein Buddhist sein Leben ganz der Selbstbetrachtung und der Selbstwahrnehmung. Er schaut auf sich selbst. Eine große Rolle spielen dabei Meditationen. Und über diese Meditation, die Bedeutung der Meditation im Buddhismus, habe ich mal geguckt, wo alle gucken, bei Wikipedia, da steht dazu, weder das rein intellektuelle Erfassen der Buddha-Lehre noch das Befolgen ihrer ethischen Richtlinien allein reicht für eine erfolgreiche Praxis aus. Im Zentrum des Buddha-Dharma, nämlich der Buddha-Lehre, stehen daher Meditation und Achtsamkeitspraxis. Von der Atembeobachtung über die liebende Güte-Meditation, Mantra-Rezitationen, Gehmeditationen, Visualisierungen bis hin zu thematisch ausgerichteten Kontemplationen, also Betrachtungen, haben die regionalen buddhistischen Schulen eine Vielzahl von Meditationsformen entwickelt. Ziele der Meditation sind vor allem die Sammlung und Beruhigung des Geistes, das Trainieren klar bewusster Wahrnehmung, des tiefen Sehens, das Kultivieren von Mitgefühl mit allen Wesen, die Schulung der Achtsamkeit sowie die schrittweise Auflösung der leidvollen Ich-Verhaftung. Achtsamkeit, auch Bewusstsein, Bewusstheit und Vergegenwärtigung ist die Übung, ganz im Hier und Jetzt zu verweilen, alles Gegenwärtige klar bewusst und nicht wertend wahrzunehmen. Diese Hinwendung zum momentanen Augenblick erfordert volle Wachheit, ganze Präsenz und eine nicht nachlassende Aufmerksamkeit für alle im Moment auftauchenden körperlichen und geistigen Phänomene. Und spätestens hier wird deutlich, woher Übungen und Techniken stammen, die in unserer westlichen Welt zur Entspannung angeboten werden. Die Ruhe in sich selbst zu finden. Es ist letztlich das Ziel dieser östlichen Religionen und ist Teil ihrer Erlösungslehre. Und dabei sollten wir hier sehr wachsam sein, wenn wir das zumindest wissen und da, wo es darum geht, solche Methoden anzuwenden. Das zweite ist der Hinduismus. Unter dem Begriff Hinduismus wird eigentlich eine Vielzahl von Religionen zusammengefasst, die man vor allem auf dem indischen Subkontinent findet. Der Hinduismus ist nach dem Christentum und dem Islam die drittgrößte Weltreligion. Im Unterschied zum Buddhismus kennt der Hinduismus persönliche Götter, die man anbetet, und kennt dann eigentlich im Gegensatz dazu auch sehr viele Götter. Noch einmal zum Gottesbild, das ist wieder Wikipedia. Das Gottesbild des Hinduismus kennt sowohl Götter als auch mit dem monotheistischen Gottesbegriff vergleichbare Vorstellungen. Monotheismus, also ein Gott. Von den indogermanisch ererbten Grundzügen her bestehen Zusammenhänge, die auch den Begriff Gott betreffen. Manche Strömungen des Hinduismus glauben an einen obersten Gott, benannt als Ishvara, göttlich der höchste Herr. Es gibt auch ihm unterstellte Wesen, die Devas genannt werden. Sie können als Götter, Halbgötter, Engel, himmlische Wesen oder Geister angesehen werden und stehen zwischen dem Ishvara und den Menschen. Einer der wichtigsten Begriffe im Hinduismus ist das Brahman, der höchste kosmische Geist. Brahman ist die ewige und absolute Kraft. Es ist ohne einen Anfang, ohne ein Ende, in allen Dingen enthalten und die Ursache, die Quelle und das Material aller bekannten Schöpfung. Rational unfassbar und doch dem gesamten Universum immanent, also darin enthalten. Die Upanishaden beschreiben es ist eine Zusammenfassung, eine schriftliche Zusammenfassung des Hinduismus. Sie beschreiben es als das eine und unteilbare, ewige, universale Selbst, das in allem anwesend ist und in dem alle anwesend sind. Diese unpersönliche Vorstellung von Gott wird ergänzt oder ersetzt durch die Sichtweise auf einen persönlichen Gott, wie es beispielsweise in der Bhagavad-Gita geschieht. Hier wird der persönliche Gott, der Ishvara oder höchste Purusha, über die Welt der Erscheinung und den unbeweglichen Brahman gestellt. Also der Hinduismus ist eine bunte Sache. Ja? Da findet man dann sehr viel an Göttervorstellungen auch. Nach Auffassung des Advaita Vedanta ist der Mensch in seinem innersten Wesenskern mit den Brahman identisch. Dieser innere Wesenskern wird auch Atman genannt. Diese Identität kann prinzipiell von jedem Menschen erfahren bzw. erkannt werden. Und dann gibt es im Hinduismus natürlich auch eine Hoffnung auf Erlösung. Und die wird so beschrieben: Götter, Menschen und Tiere durchwandern nach hinduistischer Glaubensvorstellung in einem durch ewige Wiederkehr gekennzeichneten Kreislauf die Weltzeitalter. Während des Lebens wird je nach Verhalten gutes oder schlechtes Karma angehäuft. Dieses Gesetz von Ursache und Wirkung, von Handlungen beeinflusst nach hinduistischer Vorstellung zukünftige Reinkarnationen und die Erlösung, das Aufgehen des Atman. Es ist nur bedingt zu vergleichen mit der Seele, da die Seele etwas Individuelles und das Atman immer das Gleiche ist im kosmischen Bewusstsein. Die persönliche Erleuchtung ist der Endpunkt der Entwicklung des Geistes und je nach Realisation des Suchenden kann dies durch die klassischen drei Methoden erreicht werden. Durch Bhakti-Yoga, das ist die liebende Hingabe an Gott, das Karma-Yoga, den Weg der Tat, sowie das Jnana-Yoga, den Weg des Wissens. Oft zählt man als vierten Weg Raja-Yoga, den Königsweg, hinzu. Und da wissen wir dann, woher das Yoga kommt. Es ist ein Mittel, durch das für den Hindu der Weg zur Erlösung beschritten wird. Und auch hier sollten wir hellhörig werden, denn Yoga gehört heute bei uns zu den häufigsten Angeboten, durch die Menschen innere Ruhe finden sollen. Zur Darstellung dieser östlichen Religionen mag das an der Stelle einmal genügen. Es ist sehr oberflächlich, ist mir bewusst. Vielleicht fragt sich ja auch mancher, ob eine solche Darstellung überhaupt nötig ist. Denn wer heute in der westlichen Welt Ruhe in sich sucht, der hat kaum die Absicht, Anhänger einer Religion zu werden oder diese Methoden als Weg zur Erlösung zu gehen. Die Frage bleibt aber bestehen, ob überhaupt eine Trennung von Inhalt und Methode möglich ist. Und Christen müssen sich fragen, ob die Methoden östlicher Religionen auch mit dem biblischen Menschen- und Gottesbild vereinbar sind. Ruhe finden in mir selbst. Ist jetzt schon ein paar Jahre her, da konnte man im Amtsblatt eine Annonce von der Volkshochschule Saalfeld lesen, mit einigen Angeboten, zu denen man sich anmelden konnte. Man konnte sich also bei Nia anmelden oder bei Tai Chi Qing Gong oder zum Yoga. Wisst ihr, was das alles ist? Nia oder Tai Chi Qing Gong.
Wäre das Zufalls oder sowas?
Ich lese mal vor, was im Kursbuch stand. Ich habe da mal nachgeguckt. Nia ist ein ausdrucksstarkes Bewegungsprogramm für Körper, Geist und Seele. Das war die Erklärung hier, genau. Nia verbindet verschiedene Tanzformen, Kampfkünste, Yoga und Körpertherapien zu einem ganzheitlichen und dynamischen Fitnesskonzept. Das Herz-Kreislauf-System wird angeregt, man kommt ins Schwitzen und durch meditative Bewegungen zur Ruhe und Entspannung. Die Muskeln werden gestärkt, die Beweglichkeit wird gefördert, Kondition, Balance und Koordination werden verbessert. Nia ist getanzte Lebensfreude, gibt neue Energie, ein besseres Körpergefühl und Selbstbewusstsein und vor allem Nia macht Spaß. Ich habe heute mal wieder nachgeguckt, es wird nicht mehr angeboten. Zu spät. Ich war damals nicht, jetzt ist vorbei. So, dann kommen wir zu Qigong. Die im Chinesischen ursprüngliche Tai Chi ähnliche Qigong-Übungen in 18 Figuren genannte Folge wurde von Meister Lin Hu Sheng entwickelt. So steht das in dem Kursbuch, was ich hier vorlese. Sie setzt sich aus zwei Teilen mit je 18 Figuren zusammen. In einem Kurs wird den Teilnehmern der erste Teil der Übungsserie vermittelt. Die 18 Bewegungen haben ihren Ursprung in der Verbindung einiger Übungen aus dem Tai Chi Quang und dem sogenannten inneren Training des Qigong, der ganzheitlichen Regulation von Körper, Geist und Atem. Die 18 Figuren dieser Qigong-Übung sind leicht zu erlernen und sehr wirksam zur Erhaltung der Gesundheit, zur Vorbeugung gegen Erkrankungen und zu ihrer Heilung. Der Kurs wird für Fortgeschrittene mit dem zweiten Teil der Übungsserie fortgesetzt. Und dann Yoga. Habe ich das gar nicht mehr hier? Ach, das war hier. Okay. Und das andere hatte ich wohl nicht? Nee, okay. Yoga. Yoga ist eine traditionelle östliche Bewegungs- und Entspannungsmethode. Jeder Teilnehmer kann schon nach kurzer Zeit einige der mobilisierenden Wirkungen des Yoga erfahren. Ein vorher nicht gekanntes Gefühl der völligen Entspannung, Verschwinden von Rücken- und Kopfschmerzen, neue Vitalität, geistige Klarheit, mehr Energie, Reduzierung von Verspannungen, Stärkung des Immunsystems, neues Selbstvertrauen, Verbesserung der Konzentration. Mitzubringen sind bequeme Sportbekleidung und eine Decke. Wir stellen fest, dass es sich hierbei um verschiedene Formen von Entspannungsübungen handelt, durch die der Teilnehmer zu mehr Ausgeglichenheit von Körper und Seele finden soll. Was alle diese Angebote gleichsam haben, ist, dass sie zum einen viele Anleihen bei fernöstlichen Entspannungsübungen aufnehmen und zum anderen versprechen sie alle innere Ruhe, die zu neuer Leistungsfähigkeit führt. Im Mittelpunkt steht das Bemühen, die angestrebte Ruhe in sich selbst zu finden. Durch diese Methoden. Was hier angeboten wird, hat nichts mit einem Grundkurs in fernöstlichem Glauben zu tun. Und weder die, die dorthin gehen, noch die, die diese Kurse leiten, möchten von vornherein, den möchte ich von vornherein die Absicht unterstellen, Hinduismus oder Buddhismus vermitteln zu wollen. Man ist vielmehr der Auffassung, dass die Methode als Anleihe für ein entspanntes Leben genutzt werden kann, ohne deren ursprüngliche Bedeutung und inhaltliche Füllung zu übernehmen. Aber das gelingt letztlich nur begrenzt. Denn indem man versucht, durch innere Einkehr und Versenkung ein tieferes Bewusstsein für sich selbst und das eigene Leben zu finden, kommt ein Menschenbild zum Ausdruck, das dem der Bibel eigentlich klar widerspricht. Und um nichts anderes geht es ja auch bei Yoga und Co., dass man in sich hineinguckt und dass man in sich die zur wahren Erkenntnis kommt und findet. Es wird zum Beispiel vorausgesetzt, dass ein ausgeglichenes und erfülltes Leben im Menschen selbst zu finden ist. Was aber sagt denn die Bibel dazu? Auch in der Bibel finden wir Selbstbetrachtungen. Und im Psalm 42 etwa spricht der Beter, das kommt dann später, was betrübst du dich, meine Seele? Psalm 42, Vers 6. Und der Psalm 131, da heißt es, fürwahr, Meine Seele ist still und ruhig geworden, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir. Es ist eine Selbstbetrachtung, die auch wir Christen üben dürfen. Und wir spüren ja, ob wir traurig oder ob wir fröhlich sind, ob wir ruhig sind oder unruhig sind. Die Frage ist, wo wir die Ursachen für unsere jeweiligen Gemütslagen suchen und wie wir auf sie reagieren. Sind kosmische oder körperliche Energien und innere Schwingungen ausschlaggebend dafür, wie wir uns fühlen? Hilft es, die Energieströme des Körpers wieder in Einklang zu bringen, um zu einem ausgeglichenen Leben in Harmonie zu gelangen? Oder erkennen wir auch im Übel unserer Unruhe, dass wir als Sünder von Gott getrennt sind und dass wir alle in einer gefallenen Welt leben? Und damit sind wir an dem Punkt, wo es im Untertitel heißt, was mich stört. Was mich an all diesen Methoden stört, die da angeboten werden und die ja auch gerne genutzt werden. Was mich stört, ist die Konzentration auf das eigene Ich, die man in vielen modernen esoterischen Methoden findet. Denn wie passt das zu dem, was die Heilige Schrift lehrt? Über das menschliche Herz und über das menschliche Innere hat Jesus jedenfalls sehr deutliche Worte gefunden. Er sagt, was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Und auch der Apostel Paulus hat ja eine Innenschau gehalten sozusagen. Er hat es gewagt, in sein Inneres zu schauen. Und was er dort gesehen hat, das schreibt er uns auch, Römer 7, Vers 18. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Wenn ich selbst darüber nachdenke, was mich unruhig werden lässt, was mir Stress und Ärger verursacht, dann hat dies meist mit meiner eigenen Sündhaftigkeit und damit verbundenen Unvollkommenheit zu tun. Auch als Christ merke ich, dass ich oft nicht bereit bin, auf die Worte meines Gottes zu hören oder dass ich nicht vergeben kann und dass ich nicht auf meinem Herrn vertraut habe. Kurz gesagt, ein Großteil meiner Unzufriedenheit und Unausgeglichenheit liegt in mir selbst begründet, in meinem Inneren. Daran ändern auch Atemtechniken und Bewegungsmuster nichts. Hier muss etwas Grundlegendes geändert werden. Eine solche Änderung kann aber nicht aus mir selbst heraus geschehen. Sie muss von außen kommen. Das haben auch die Psalmbeter so gesehen. Im Psalm 46 heißt es etwa, was betrübst du dich, meine Seele? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Den Trübsinn der Seele, den kann allein unser Herr und Heiland Jesus Christus dauerhaft in Freude und Zuversicht verwandeln. Und darauf sollten wir uns auch konzentrieren und nicht so sehr auf das, was in uns ist. Ja, die fundamentalen Unterschiede, die es zwischen Christentum und den östlichen Religionen gibt, die lassen sich leider nicht einfach von den Methoden der Glaubensausübung trennen. Die esoterischen Methoden suggerieren demjenigen, der sie ausübt, alles könne gut werden. Und das ist ja so ein Spruch unserer Zeit, ne? Alles wird gut. Warum? Alles wird gut. Alles könne gut werden, der Mensch müsse es nur erkennen und seine eigenen Kräfte mobilisieren. Wo es bei solchen Methoden zu scheinbaren Erfolgen kommt, bleibt die wirkliche Selbsterkenntnis, wie sie die Bibel von uns fordert, immer mehr auf der Strecke. Solche Selbsterkenntnis ist aber auch zu wahrer Reue und Buße nötig. Anderenfalls kommt es nur zu einer Vertiefung des Selbstbetruges, dem die Menschen seit dem Sündenfall unterliegen. Wo finde ich aber Ruhe? Wer sich gegen eine Sache ausspricht und sie kritisiert, dann muss sich natürlich auch die Frage nach den Alternativen gefallen lassen. Liegt die Beliebtheit von Yoga oder ähnlichen Entspannungsmethoden nicht auch darin begründet, dass diese Methoden eine Sehnsucht ansprechen, die sonst heute keine Erfüllung zu bekommen scheint? Und welche Antworten gibt denn die Kirche auf diesen Schrei nach Ruhe? Das ist an der Stelle mal rausgenommen, aber 2010, das ist, weil es eben schon lange her ist, aber 2010 gab es Verlage und Kirchen, hat auch die SELB mitgemacht, da haben sie das Jahr der Stille ausgerufen. Und da gab es dann auch ein Begleitheft dazu, wo dann ein paar Methoden drin standen, mit denen man zur Stille finden kann. Da gab es viele sinnvolle auch drin, aber unter anderem gab es auch eine stille Übung, die war dann also voll auf all den Methoden ausgerichtet, die man aus dem Yogakurs oder die man eben aus dem Buddhismus oder Hinduismus kannte. Ja. Und es schien so, als gäbe es nichts anderes, als hätten die Kirchen nichts anderes, als dass sie bei anderen Religionen mal sich was leihen müssen. Das Bedürfnis zu innerer Ausgeglichenheit, zu innerer Ruhe und damit auch zu einer besseren Leistungsfähigkeit in allen Bereichen, es ist ja, dieses Bedürfnis ist da und es ist auch in uns Christen vorhanden. Und wir leben in einer sehr unruhigen und einer stressigen Umwelt, die nicht spurlos an uns vorübergeht. Die Frage ist, ob wir als Christen dafür aber auch Methoden anderer Religionen zurückgreifen müssen. Vor allem dann, wenn sie auch als solche wahrgenommen werden und angewandt werden. Unser gelebter christlicher Glaube mit seinen Traditionen auch, die er kennt, und auch seinen Übungen, die er kennt, der ist eigentlich nicht so arm, dass er sich bei anderen Religionen bedienen müsste, um die Sehnsucht nach innerer Ruhe zu befriedigen. Vor allem da, wo es um mehr geht als um die Überwindung körperlicher Erschöpfung, da gibt es manche Dinge, die uns eigentlich näher sein müssten als so manch andere oben dargestellte Übung. Es ist eine seelsorgerliche Erfahrung etwa, die wir vor allem bei älteren, lebenserfahrenen Christen machen können, dass sie ziemlich ausgeglichen sind, obwohl sie etwa größtes Leid erleben, obwohl sie vielleicht sogar den Tod unmittelbar vor Augen haben. Spricht man mit ihnen, dann hört man Sätze wie: Das lege ich alles in Gottes Hand. Ich weiß, dass mein Heiland mir helfen wird. Wir wissen ja, wohin der Weg für uns geht. Da habe ich in den letzten Jahren manche kennengelernt, die genauso gesprochen haben. Manch altes Mütterchen, das einen mit solchen Worten mehr getröstet hat, als man selber als junger Pfarrer vielleicht konnte, wenn man sie besucht hat. Da war Ruhe, innere Ruhe. Aus solchen Worten sprach Erfahrung und tiefe Erkenntnis. Aus solchen Worten sprach die Erfahrung eines Lebens im Glauben, in dem sich die treue Führung Gottes schon oft gezeigt hat und die auch wahrgenommen wurde. Und die Erkenntnis, dass wir uns ganz in der Hand Gottes geborgen wissen dürfen. Wie aber ist solche Erkenntnis gewachsen? Sie ist gewachsen durch treues Hören auf Gottes Worte, durch täglichen Umgang mit diesen Worten von Kindesbeinen an. Aus diesen Worten spricht letztlich ein lebendiger Glaube, der sich in Zeiten der Not bewähren kann und bewähren wird. Aus diesen Worten spricht auch, dass man die Worte nicht nur gehört hat, sondern dass man diesen Worten vertraut, sich anvertraut. Solche Gemeindeglieder sind zur Ruhe gekommen. Und ich würde mir wünschen, dass es noch viel mehr wären, die ein solch getrostes Leben finden können. Wie aber findet man nun zu einer solchen Ausgeglichenheit? Auch hier geht es um Verhaltensweisen. Man kann auch sagen, um Methoden. Sich um solche geistlichen Übungen Gedanken zu machen, ist nicht falsch. Für unser Leben als Christ ist es auch wichtig, dass wir Fixpunkte im Alltag haben, die uns helfen, Ordnung in das Chaos des Lebens zu bringen. Wie wir das dann bezeichnen, das bleibt sich gleich. Wir können solche Punkte stille Zeit nennen oder Gebetszeit oder Andacht. Auf jeden Fall tun wir gut daran, wenn wir uns im Alltag solche Zeiten der Stille und der Ruhe schaffen, Zeiten, in denen wir selbst zur Ruhe kommen können. Überschüssige Zeit hat niemand. Zeit müssen wir uns immer nehmen. Also wenn jemand sagt, ich habe keine Zeit, dann gebe ich ihm sofort recht. Wir haben alle keine Zeit, sondern wir müssen uns Zeit nehmen und das ganz wörtlich. Wir müssen uns Zeit nehmen, einen regelmäßigen Zeitrahmen etwa, in dem wir kein Radio hören, kein Handy oder Telefon klingeln lassen, kein Internet nutzen. So könnte dann der äußere Rahmen aussehen, den wir uns schaffen. Und wenn wir diesen Rahmen haben, dann kommt es auch darauf an, wie wir ihn nutzen. Verwenden wir ihn dafür, Gott durch sein Wort zu uns reden zu lassen? Schlagen wir unsere Bibeln wirklich auf und lassen durch sie einen ungeschminkten Blick auf uns selbst zu, auf unser Leben mit all seinen Unvollkommenheiten? Nutzen wir solche Zeiten aber vor allem dafür, unseren Blick eben weg von uns hin zu unserem Herrn Christus zu lenken. Gott spricht durch Jeremia, so spricht der Herr, tretet hin an die Wege und schaut und fragt nach den Wegen der Vorzeit, welches der gute Weg sei, und wandelt darin, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jeremia 6, Vers 16. Und was sagt uns der Herr Christus? Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Matthäus 11, Vers 29. Ja, wir tun gut daran, wenn wir uns Zeit nehmen, um zu lernen. Und statt einen Yogakurs in der Volkshochschule zu belegen, ist es für uns Christen vielleicht sinnvoller, in die Schule unseres Herrn zu gehen. Da geht es nicht um das Erlernen von Methoden, um zu einer oberflächlichen Ruhe zu kommen, sondern da geht es um das Starkwerden im Glauben, um das Starkwerden im Herrn. Denn wer sich bei seinem Herrn geborgen weiß, der kann dann auch viel gelassener mit all den Ängsten, Sorgen und Nöten dieses Lebens umgehen. Also statt im Yogakurs am Abend in der Woche, vielleicht doch eher die Bibelstunde zum Beispiel in der Gemeinde. Als ein Punkt, die tägliche Andacht, die tägliche Bibellese für sich selbst zu Hause, das persönliche Gebet, das Reden mit dem Herrn. Und das kann ich mir auch einen Rahmen zu Hause schaffen, indem ich das für mich halte, wo ich mir diese besondere Zeit auch in einem besonderen Rahmen gestellt ist. Da zünde ich mir eine Kerze an oder dann sitze ich da nicht irgendwo im Sessel, sondern dann habe ich den Platz, wo ich in Ruhe mich zum Gebet sammeln kann. Das Gebet im Knien etwa, das sind alles Dinge, die auch geistliche Übungen gewesen sind, in aller Selbstverständlichkeit, mit denen auch Christen früher ihren Glauben in einen äußeren Rahmen gelebt und gestellt haben und geübt, ausgeübt haben. Ja. Das, denke ich, wäre vielleicht auch sehr lohnend, sich auch darüber Gedanken zu machen und sich darüber vielleicht auch um Methoden zu kümmern, die aber dann unserem Glauben, der eigenen Wahrnehmung unserer selbst und vor allem der Erkenntnis unseres Herrn mehr dienen als einer falschen Hinwendung auf sich selbst und auf das, was man in sich meint zu finden. Die Ruhe in mir, die ich dann finde, ist oft eine trügerische Ruhe. Auf der anderen Seite möchte ich das an der Stelle auch deutlich sagen, es bringt nichts, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen auch körperlich derart unruhig geworden sind, dass sie es brauchen, um erstmal wieder den inneren Drehzahlmesser nach unten zu kriegen. Und da wird zu einer Kur gefahren, da gibt es Therapien und Therapeuten, die heutzutage alles Mögliche auch da anbieten und mit verschiedensten Methoden erstmal das wieder hinkriegen, ja, dass die Leute runterkommen. Da werden Yoga-Stunden angeboten, da werden verschiedene Therapien, das habe ich extra rausgenommen, aber im Grunde genommen die Therapie, autogenes Training, progressive Muskelentspannung und lauter solche Geschichten. Das sind Dinge, wenn man die macht, die bringen einen wirklich erstmal runter. Ja? Also Erzählungen behaupten, die Leute schlafen da auch gerne mal ein bei der Sitzung und die Drehzahlen fahren runter. Ja? Und das hat sein Gutes und das möchte ich auch nicht in Abrede grundsätzlich stellen. Ja? Und was heute gemacht wird, ist wirklich, dass diese Methoden geliehen werden, ohne dass man jetzt versucht, den Glauben selber zu vermitteln. Und ich würde jetzt mal unterstellen, dass sehr viele Therapeuten, die solche Methoden anwenden, von den eigentlichen Wurzeln und Ursprüngen der ganzen Sache relativ wenig Ahnung haben oder auch keinen eigenen Bezug dazu haben. Aber da, wo wirklich Vorsicht geboten ist, ist die grundsätzliche Betrachtungsweise, wo schaut man hin, gerade bei den Methoden, die aus fernöstlichen Religionen genommen werden. Dort wird in den Menschen hineingeschaut. Dort wird die innere Kraft, die innere, das Gute im Inneren gesucht. Und das gibt es dort nicht. Und wenn wir wirklich Ruhe für uns, wenn es um die Seele geht, wenn es also nicht mehr um den Körper geht, dann ist es ganz wichtig, dass wir den Blick eben nicht in uns selber richten und was da vielleicht noch irgendwo rumgerückt an Dingen, die wir noch stärken können, sondern dass wir, wenn es um die Seele geht, dass wir uns den Blick auf Christus öffnen lassen und leiten lassen. So wie es der Herr selber auch sagt, ja. Lernt von mir, ich bin sanftmütig, ich bin von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und das ist das Lohnendste, als erstes auch das zu tun und zu suchen, ihn darum zu bitten, um diese Ruhe und sich durch sein Wort zu dieser Ruhe leiten zu lassen. Einfach auch, indem uns gezeigt wird, was wesentlich ist, was wichtig ist, wo Hoffnung ist. In den Lebensliederbüchern, da gibt es auch das bekannte Lied von Peter Strauch, Meine Zeit steht in deinen Händen, wird auch gerne am Jahresende gesungen. Und es geht auf das Psalmwort, Psalm 31, Vers 16 zurück. In dem Lied heißt es dann im Refrain, und damit möchte ich eigentlich auch schließen, meine Zeit steht in deinen Händen, nun kann ich ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden, gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Amen.
Saatgut, ein Angebot des Lutherischen Theologischen Seminars in Leipzig. Ich bin Rektor Holger Weiß und bedanke mich bei den Mitwirkenden. www.seminar-elfk.de